Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Natürlich wird das Geschehen auf den Finanzmärkten weiterhin geprägt von den anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran und jetzt auch dem Irak. Aber aus wirtschaftlicher Sicht gab es heute auch eine erfreuliche Meldung, erfreulich aus Sicht des deutschen Einzelhandels. Denn das Statistische Bundesamt hat heute Umsatzzahlen für den November vorgelegt und in diesem Zusammenhang hat sich vorab gezeigt, 2019 wird für die Einzelhändler in der Summe ein erneutes Rekordjahr beim Blick auf den Umsatz. Und erneutes Rekordjahr heißt, es ist der 10. Rekord in Folge. Mehr dazu in dieser Sendung, die ansonsten doch sehr von den politischen Spannungen und den wirtschaftlichen Folgen bestimmt wird. Beispiel Nummer 1, der Ölpreis, der anzieht. Warum und was das für Folgen für die deutsche Wirtschaft hat, mehr dazu von Viktor Goidka.
Die 7 vorne macht vielen Angst. Der Ölpreis über 70 Dollar. Erste Ökonomen warnen schon, gerade die exportabhängige deutsche Wirtschaft sei sehr verletzlich für den Konflikt zwischen USA und Iran. Denn der Ölpreis schlägt oft direkt auf die Weltwirtschaft durch, sagt Stefan Kreuzkamp von der Fondsgesellschaft DWS.
Und der Ölpreis ist einer derjenigen Faktoren, die für mich maßgeblich das Weltwachstum beeinflussen. Also ein deutlich erhöhter Ölpreis kann durchaus zu Rezessionstendenzen führen.
Denn Öl ist immer noch der Schmierstoff der Wirtschaft, auch wenn er im Zuge der Klimadebatte für viele inzwischen einen schmierigen Beigeschmack hat. Ja, manche Industrien setzen inzwischen auf alternative Rohstoffe, aber das geht längst nicht überall. Wo es besonders schwierig ist, weiß Energieexperte Andreas Goldtau von der Uni Erfurt.
Da gibt es eine ganz einfache Antwort, das ist Chemie und Petrochemie. Hier wird es sehr, sehr schwer werden, das Öl, das in diese Prozesse hineingeht, durch alternative Materialien zu ersetzen.
Die Weltwirtschaft hängt also noch am Tropf des Öls und an seinem Preis. Wie lange er über 70 Dollar je Fass Brennöl bleiben müsste, damit das den Unternehmen hierzulande schadet? Oliver Roth von der Otto Seidler Bank weiß es.
Wenn der Ölpreis dauerhaft, also mehr als, sagen wir mal, ein Quartal, auf diesem hohen Niveau verharrt oder vielleicht sogar noch im Steigen ist, dann wird es den Firmen anfangen, weh zu tun. Dann wird sich das auf die Produktionszahlen und auf die Effektivität und auf die Lohnstückkosten letztendlich dann auch umsetzen lassen.
Nur 1-2 Tage höherer Ölpreis reichen also nicht, um Löcher in die Firmenkassen zu reißen und dem Wachstum nachhaltig zu schaden. Schnell schaden kann der gestiegene Ölpreis aber den Aktienkursen. Gleich für eine Handvoll Unternehmen geht es am Vormittag im DAX 2, 4 oder 6% nach unten. Es sind die üblichen Verdächtigen, sagt Oliver Roth.
Das sind natürlich immer die Firmen, die sehr industrielastig sind oder sehr abhängig vom Öl sind oder vom Kerosin. Da kommen natürlich als erstes die Fluggesellschaften hier oft unter die Räder, denn die Preise, die kann man eben nicht so schnell anheben, wie die Kosten steigen.
Die Lufthansa wiederum sichert sich 85% ihres Treibstoffbedarfs auf 8 Monate im Voraus ab, gegen Preisschwankungen. Für 2020 hat sie laut den aktuellsten Daten bei den Sicherungsgeschäften einen Preis von 70 Dollar je Fass angepeilt. Heißt im Umkehrschluss, jeder weitere Cent Preiserhöhung beim Öl jetzt dürfte für das Unternehmen teuer werden.
Viktor Goidka schaute auf die Entwicklung beim Ölpreis. Und Beispiel Nummer 2. An der Börse in Tokio ist bisher in diesem Jahr noch nicht gehandelt worden. Da war heute der erste Handelstag 2020. Und während die Börsen in China zwar Verluste, aber eher moderate Verluste verbuchten, war der erste Handelstag in Japan einer der schwärzesten Jahresauftakte in der Geschichte des Nikkei. Ein Einblick aus Tokio von Bernd Musch-Borowska.
Die Kriegsgefahr im Nahen Osten hat den Handel an der Börse in Tokio zum Jahresbeginn stark belastet. Der Nikkei-Index stürzte kurz nach Handelsbeginn um mehr als 500 Punkte, das heißt über 2% gegenüber dem letzten Handelstag im vergangenen Jahr. Da nützten auch die wohlmeinenden Zeremonien bei der Eröffnung des neuen Handelsjahres 2020 nichts. Die größte Herausforderung in diesem Jahr sei die Lage im Nahen Osten, sagte der Chef der Tokyo Stock Exchange, Akira Kiyota. Ein besonders wichtiges Ereignis in diesem Jahr ist sicher die Präsidentschaftswahl in den USA im November. Aber die Lage hat sich jetzt geändert. Wenn ein Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran beginnt, wird das Risiko für die Finanzmärkte sehr groß. Von militärischen Auseinandersetzungen im Persischen Golf wären unter anderem Reedereien und Fluggesellschaften direkt betroffen. Deren Börsenwerte fielen in Tokio um 4 bzw. 2,5%. US-Präsident Donald Trump hatte mit schweren Vergeltungsschlägen gedroht, falls der Iran US-Einrichtungen oder Militärpersonal angreifen sollte. Der US-Dollar fiel gegenüber der japanischen Währung auf unter 108 Yen. Die Investoren betrachteten den japanischen Yen in schweren Zeiten als sichere Bank, so die Wirtschaftsagentur Reuters.
Bernd Muschborowska über den ersten Handelstag 2020 an der Börse in Tokio. Und am Ende des Handelstages stand dort ein Minus von 1,9% beim Leitindex Nikkei. Und was steht derzeit beim Leitindex DAX an der Börse in Frankfurt am Main? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Frau Holz, wie also sieht es aus? Wo steht der deutsche Aktienindex?
Ja, am Freitag gab es ja schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, wohin die Reise am deutschen Aktienmarkt geht. Die Woche endete mit deutlichen Kursverlusten und in der zweiten Handelswoche weiten sich die Verluste sogar noch aus. Der DAX fiel heute Vormittag unter die Marke von 13.000 Punkten, hat sich inzwischen etwas gefangen, notiert bei 13.050 Punkten. Gegenüber Freitag ist es ein Minus von 1,3%. An den Aktienmärkten bleibt die Nervosität also sehr hoch. Raus aus riskanten Anlage die Devise. Über die jüngsten Entwicklungen will ich jetzt mit Carsten Bjeski, Chefvolkswirt Deutschland bei der ING Bank, sprechen, bevor wir auf die Folgen für Ölpreise, die Finanzmärkte, die Wirtschaft insgesamt schauen. Herr Bjeski, wie gefährlich ist die Lage am Persischen Golf?
Ich glaube, die Lage ist sehr gefährlich, weil es nochmal wieder zeigt, wie explosiv eigentlich diese ganze Region ist. Es geht darum, wie weit sind die USA bereit, um hier noch zu gehen? Zu was ist der Iran fähig? Wir haben jetzt auch schon gesehen, es hat Auswirkungen auch auf den Irak, der auch angekündigt hat, dass letztendlich die Besatzertruppen zurückgezogen werden sollen. Also es ist eine sehr explosive und brenzlige Situation.
Also eine sehr ernste Situation mit hohen Risiken. Gilt es auch für die Versorgung mit Öl über die Straße von Hormuz?
Natürlich, das haben wir im letzten Jahr auch schon mal gesehen, ungefähr so 20% des Weltbedarfs an Öl geht durch diese Straße. Das heißt, wenn da jetzt wirklich die Versorgung abgeschnitten werden sollte, dann haben wir ein großes Problem, was viel weiter geht als die aktuellen Preisentwicklungen an den Börsen.
Die Ölpreise sind kräftig gestiegen. Heute Morgen kostete Öl der Nordseesorte Brent über 70 Dollar, ist jetzt wieder etwas zurückgekommen. Aber von Panik kann ja noch keine Rede sein.
Nein, das ist noch keine Panik. Das ist Nervosität von Anlegern, die natürlich relativ positiv eigentlich letztes Jahr 2019 beendet haben, die jetzt wiederkommen und merken, so optimistisch ist es vielleicht doch nicht. Es gibt immer noch Krisenherde. Also die ganze Situation 2020 ist doch vielleicht etwas gefährlicher, als man das Ende letzten Jahres gedacht hat. Und man darf auch nicht vergessen, die 70 Dollar pro Barrel ist immer noch weniger als das, was wir zum Beispiel 2018 hatten. Was wir in der Periode 2012 bis 2014 hatten, da waren wir im dreistelligen Bereich. Also von daher muss man ein bisschen den Ball flach halten.
Das heißt, Sie sehen bisher noch keine Gefährdung für die Wirtschaft insgesamt weltweit oder auch für die deutsche Wirtschaft über den Ölpreis?
Nein, aktuell nicht. Aber natürlich fangen jetzt alle Analysten, alle Anleger an, sozusagen diese Situation zu extrapolieren. Was wäre, wenn? Und natürlich öffnet das jetzt wieder die Tür auch für mehr Untergangsprophezeiungen. Das heißt, wenn sich diese Lage weiter verschlechtern sollte, wenn es wirklich zum Ausufern dieses Konfliktes käme, dann wird der Ölpreis weiter steigen. Dann wird es Folgen haben für die Weltkonjunktur. Und dann käme natürlich auch eventuell sogar wieder dieses R-Wort zurück. Aktuell ist es absolut überzogen, darüber nachzudenken. Aber das ist natürlich auch ein bisschen das Spielchen an den Märkten. Es wird sofort eine Momentaufnahme genommen und dann wird ein Szenario in die Zukunft projiziert.
Mit dem R-Wort meinen Sie Rezession, das Rezessionsgespenst? Also aus Deutschland kommen auch warnende Stimmen vom DIHK, von anderen Ökonomen. Liegen die alle falsch? Wird der Druck auf den Welthandel doch nicht so groß sein oder könnte es doch noch schlimmer werden?
Ich meine, warnen kann man immer. Die Frage ist, wie realistisch sind die Warnungen? Im Jahr 2018 war der Ölpreis höher. Das war auch kein Jahr der Rezession in Deutschland. Wir sehen auch, dass die Industrie immer weniger abhängig geworden ist vom Öl im Allgemeinen. Es ist auch so, dass natürlich in anderen Ländern auch Öl produziert wird, also nicht nur im Mittleren Osten. Denkt man an die USA, denken wir an Kanada. Also von daher ist man weniger empfindlich auch geworden für solche Schwankungen. Von daher denke ich, man darf warnen, aber ich denke, man müsste vorsichtig sein, das als Hauptszenario aktuell mitzunehmen.
Diese Warnungen kommen einem Rohstoff besonders zugute, das ist Gold. Gold gilt immer als sicherer Hafen in solchen Krisenzeiten. Der Goldpreis ist im frühen Handel auf 1588 Dollar gestiegen, so hoch wie seit 6 Jahren nicht mehr. Ein Euro erreichte Gold sogar ein Rekordhoch. Geht die Goldrallye jetzt weiter?
In den erstkommenden Tagen wahrscheinlich ja, weil sich die Lage auch im Mittleren Osten nicht so schnell entspannen wird. Und dadurch werden halt Anleger weiterhin diese sicheren Häfen suchen. Und dann ist davon auszugehen, dass diese Rallye von den sicheren Häfen auch weitergeht.
Umgekehrt auch die Verluste an den Finanzmärkten?
Ich denke nicht. Ich denke, hier erstmal der Schreck den Leuten oder den Anlegern in den Kleidern sitzt, aber man wird sich dann doch auch relativ schnell wieder orientieren, wie geht es eigentlich mit der Konjunktur weiter. Und von den Konjunkturdaten her hatten wir eher positive Überraschungen. Das heißt, letztendlich wird, wenn die Situation sich nicht verschlechtert im Mittleren Osten, werden die Konjunkturdaten, werden die Notenbanken eigentlich bestimmender sein für das, was an den Aktienmärkten passiert.
Wir werden genau beobachten, was passiert. Hoffentlich keine Eskalation. Das war Carsten Pschesky von der ING Bank. Dankeschön.
Ja, soweit eine Einordnung zu den Spannungen zwischen den USA und dem Iran und dem Irak und den Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Wirtschaft. Die Schwäche, Frau Holz, die wir derzeit auf dem deutschen Aktienmarkt beobachten können, ist das auch die allgemeine Tendenz in Europa?
Ja, absolut. Allerdings gibt der Eurostox 50, der die größten Werte der Eurozone umfasst, etwas weniger nach 1%.
Wir haben ja schon gehört, dass sichere Geldanlagen gefragt sind. Zählen dazu auch die deutschen Staatsanleihen? Und wie sieht es aktuell aus beim Gold?
Deutsche Staatsanleihen bleiben gefragt. Die Umlaufrendite ist aber unverändert bei minus 0,30%. Gewinner und Verlierer halten sich etwa die Waage. Gold ist von seinem Höchststand am frühen Morgen etwas zurückgekommen. Die Feinunze notiert bei 1.576 Dollar, ein Plus von fast 30 Dollar gegenüber Freitag.
Nicht übel. Wie ist die Lage auf dem Devisenmarkt?
Der Euro auch sowas wie ein sicherer Hafen, der Euro bei $1,12.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Gibt es denn irgendeinen Wert im DAX, der sich dem allgemeinen Trend entziehen kann?
Nein, es gibt keinen einzigen DAX-Gewinner, aber es gibt sehr wohl Aktien, die sich deutlich besser halten als der DAX. Dazu zählt Henkel. Henkel-Aktien büßen nur 0,3% ein. Auch Aktien der Münchner Rück stehen gar nicht so schlecht da, genauso wie der Immobilienkonzern Vonovia und die Telekom. Alles Unternehmen, die wenig konjunktursensibel sind.
Bei der Lufthansa gibt es immer noch nicht eine Aussicht auf eine Einigung mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO im Tarifstreit. Jetzt auch noch steigende Ölpreise. Was tut sich bei der Aktie?
Die Aktie bleibt unter Druck. Die Angst vor einer Eskalation am Persischen Golf drückt die Aktie um gut 2% ins Minus.
Und der Autobauer Daimler muss ja umfangreich Autos zurückrufen. Reagieren die Anleger?
Absolut. Daimler-Aktien verlieren 2%. Immerhin betrifft dieser Rückruf 700.000 Autos in den USA. Das schlägt ins Kontor, aber auch schwache Absatzzahlen auf dem US-Markt.
Und was sollte Ihrer Ansicht nach noch erwähnt werden?
Ja, an den US-Börsen deuten sich erneut Kursgewinne bei Aktien von Rüstungsunternehmen an. Das sollte eigentlich erst recht für Unsicherheit sorgen.
Dorothee Holz fasste das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Die Vermutung zumindest liegt auf der Hand, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Krise, in der die Fluglinie Hongkong Airlines steckt, und den Massenprotesten, die wir seit Wochen schon in Hongkong beobachten können. Wer will schon dorthin fahren, wo Steine fliegen oder Tränengas versprüht wird? Die Tourismus- und Reisebranche in Hongkong klagt jedenfalls bereits laut und deutlich, wie eben auch die Airline. Doch was auf den ersten Blick einleuchtend klingt, muss es am Ende nicht unbedingt sein. Mehr dazu aus Shanghai von Steffen Wurzel.
Hunderte Stellen sind bei Hongkong Airlines nach Medienberichten in Gefahr. Betroffen seien Piloten, Flugbegleiter und Mitarbeiter der Verwaltung. Das schreibt die Zeitung South China Morning Post. Nur durch zahlreiche Entlassungen könne die Pleite der Fluggesellschaft verhindert werden. Nach Angaben des Hongkong Airlines Managements sind die Folgen der Massenproteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion schuld an den finanziellen Problemen. Unsinn sei das, sagt der Hongkonger Gewerkschaftsdachverband HKCTU. Schuld an der Misere bei Hongkong Airlines seien nicht die Proteste der Demokratiebewegung, sondern hausgemachte Probleme. Sowohl im Management der Fluggesellschaft als auch beim finanziell ebenfalls angeschlagenen chinesischen Mutterkonzern HNA. Carol Ng, die Vorsitzende des Gewerkschaftsdachverbandes. Das Problem von Hongkong Airlines ist die Art der Finanzierung. Die Muttergesellschaft HNA hat immer wieder große Mengen Kapital abgezogen und auf andere zu HNA gehörende Fluggesellschaften in Festlandchina verteilt, um dort die Geschäfte zu sichern. Klar ist, Hongkong Airlines stand bereits im Dezember kurz vor der Pleite. Gehälter konnten nicht pünktlich gezahlt werden und die Behörden der autonom regierten Stadt entzogen der Gesellschaft um ein Haar die Fluglizenz. Vorläufig gerettet hat den Betrieb der Fluggesellschaft offenbar nur eine Millionenzahlung des Mutterkonzerns HNA. Hongkong Airlines musste auch das Streckennetz ausdünnen, viele Verbindungen wurden gestrichen. Am Hongkonger Flughafen sind sogar mehrere Maschinen der Fluggesellschaft beschlagnahmt worden, weil Hongkong Airlines fällige Parkgebühren für die Flugzeuge nicht bezahlen konnte.
Hongkong Airlines steckt in der Krise, Steffen Wurzel berichtete. Der private Konsum ist nun schon seit Jahren eine der wichtigsten Stützen der deutschen Konjunktur. Und deshalb schauen alle, die sich mit der Wirtschaftsentwicklung beschäftigen, genau hin, wenn zum Einzelhandel neue Daten veröffentlicht werden, so wie heute. Da legte das Statistische Bundesamt Umsatzzahlen für den November vor, ein Monat, der gemeinsam mit dem Dezember wichtig für die Branche ist. Denn fast ein Fünftel des gesamten Jahresumsatzes wird in diesen beiden Monaten erzielt, so unlängst die Angaben vom Branchenverband des Handels HDE. Und in einigen Bereichen wie bei Buch- oder Spielwaren, aber auch im Handel mit Unterhaltungselektronik, ist die Bedeutung sogar noch höher. Die Novemberzahlen waren gut und es konnte sogar schon eine erste Schätzung zum Gesamtjahr 2019 vorgelegt werden. Brigitte Scholtes berichtet.
Im Oktober hatte die Shoppinglust etwas nachgelassen. Im November aber gaben die Verbraucher wieder 2,1% mehr Geld im Einzelhandel aus. Sowohl in den Läden und Supermärkten als auch in den Online-Shops. Insgesamt, so schätzt das Statistische Bundesamt, setzte der Einzelhandel im vergangenen Jahr real- und preisbereinigt 2,9% mehr um als 2018. Das wäre das 10. Wachstumsjahr in Folge. Die Ausgabenfreude der Konsumenten, erklärt Stefan Mütze, Volkswirt der Helaber, so.
Wir haben natürlich letztes Jahr, das ist wohl der wichtigste Faktor, stark steigende Tariflöhne gehabt. Die sind in der Gesamtwirtschaft um rund 3% gestiegen. Sehr erfreulich war auch die Entwicklung der Inflation. Nur 1,4%. Das ist zwar der EZB zu wenig, für den Konsumenten ist das aber sehr positiv, denn es bleibt ihm ja real mehr in der Tasche hängen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Beschäftigung weiter gestiegen ist. Zwar nicht mehr so dynamisch wie in den Jahren zuvor, aber immerhin, die Beschäftigung ist gestiegen im letzten Jahr.
Der Dezember, für den Einzelhandel ein sehr wichtiger Monat, dürfte an der positiven Grundtendenz kaum noch etwas ändern. Mit 7,4% legte das Einkaufen im Internet von Januar bis November überdurchschnittlich zu, zulasten des stationären Handels. Ein Drittel des Umsatzes wird mit Lebensmitteln erwirtschaftet. Für das neue Jahr sind die Vorzeichen nicht mehr so optimistisch. Doch auch für 2020 gelte, dass der Konsum das Wachstum weiter stimulieren werde, meint Mütze.
Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt, das im vergangenen Jahr etwa um 0,5, vielleicht 0,6% gewachsen ist. Und wir haben einen Konsum, der knapp um 3% gewachsen ist. Wir sehen also hier, dass nicht nur der Einzelhandel, sondern der Konsum insgesamt eine tragende Säule der deutschen Konjunktur war und auch immer noch ist.
Allerdings hofft der Helaber Volkswirt auch, dass die Industrie nach dem Einbruch 2019 im laufenden Jahr wieder wächst. Doch zu Beginn des Jahres lässt die Verbraucherstimmung nach. Das zeigt das aktuelle Konsumbarometer des HDE, des Hauptverbands des deutschen Einzelhandels. Eine gedämpfte Stimmung ist zwar normal nach dem Weihnachtsgeschäft, doch im Januar hat das Konsumbarometer einen Tiefststand erreicht. Als allzu bedrohlich wertet HDE-Geschäftsführer Kai Falk das jedoch nicht.
Das ist noch kein Alarmzeichen, denn insgesamt ist ja die Konsumsituation doch nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Hängt natürlich damit zusammen, dass nach wie vor die Beschäftigung sehr gut läuft und insgesamt auch das Konjunkturumfeld positiv ist. Allerdings merken wir natürlich auch gerade am Anfang des Jahres, dass die Negativnachrichten von der weiteren Konjunkturentwicklung auch beim Verbraucher ankommen. Insofern beobachten wir hier eher gedämpfte Stimmung.
Denn auch die Einkommenserwartungen sind nicht mehr so optimistisch. Das hatte sich auch im Konsumklimaindex der GfK, der Gesellschaft für Konsumforschung, gezeigt. Es könnte also schwieriger werden, die Zuwachsraten der vergangenen Jahre zu erreichen.
Brigitte Scholtes zum wohl 10. Jahresrekord beim Umsatz in Folge im deutschen Einzelhandel nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes nach den November-Daten. In Frankreich dauert der Streik bei Bahn- und Verkehrsbetrieben nun schon mehr als einen Monat an. Ein Streik, mit dem die Gewerkschaften gegen die geplante Rentenreform in Frankreich demonstrieren. Viele Franzosen fingen nun am heutigen Montag nach dem Urlaub zum Jahreswechsel wieder an zu arbeiten. Auch die Schule ging nach den Ferien wieder los und nun alles wie gewohnt. In dieser Woche jetzt soll über die Reform geredet werden. Gleichzeitig wird aber auch der Druck von Seiten der Gewerkschaften hochgehalten. Aus Paris, Stefanie Markert.
Schlüsselwoche für die Rentenreform in Frankreich. Noch setzen die französischen Medien ein Fragezeichen dahinter. Doch der Terminkalender verspricht spannende Tage. Am Dienstag will sich die Regierung mit den Gewerkschaften treffen. Einige bleiben hart und wollen gar nichts von der Rentenreform wissen. Andere wollen sie lediglich anpassen, etwa das geplante neue Renteneintrittsalter von 64 statt bisher 62 Jahren zurücknehmen. Der Anteil der Streikenden bei der französischen Bahn oder den Pariser Verkehrsbetrieben ist deutlich gesunken. Viele haben im Dezember vom 13. Monatsgehalt gelebt. Jetzt wird das Geld in den Familien knapper. Dennoch sind die Gewerkschaftsvertreter optimistisch, dass sie am Donnerstag und neu auch am Samstag landesweit Hunderttausende bei Aktionstagen mobilisieren können. Zumal auch neue Berufsgruppen dazu stoßen werden, wie Anwälte, Mediziner und Piloten. Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire hofft dagegen auf einen Kompromiss, so wie es Präsident Macron gefordert hat. Einigen Berufsgruppen wie Fischern, Polizisten, Militärs oder auch Tänzern der Oper wurden bereits Zugeständnisse gemacht. Noch halten 61% der Franzosen die Streiks für gerechtfertigt. Doch die Zahl sinkt, denn der Ärger über wochenlang ausfallende Züge und Metros nimmt zu. In wenigen Tagen wird man sehen, ob die Schlüsselwoche für Frankreichs Rentenreform mit einem Ausrufezeichen endet.
Die Rentenreform in Frankreich, ein Ausblick auf die Woche von Stefanie Markert. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird unter anderem die von der SPD-Spitze vorgeschlagene Bodenwertsteuer, die Spekulation eindämmen soll.
Die Frankfurter Rundschau schreibt, es wird sich bestimmt jemand finden, der das für einen unzulässigen Eingriff in Eigentumsrechte hält. Pfui, Sozialismus! Dabei geht es nur darum, die schlimmsten Folgen eines kaum gezügelten Kapitalismus abzumildern. Wenn ein Aspekt grundsätzliche Kritik verdient, dann dieser. Steuern und Mietendeckel können nicht rückgängig machen, was früher angerichtet wurde, auch unter Mitwirkung der SPD. Es ist gut, wenn Esken und Walter Borjans die Auswüchse der Spekulation bekämpfen wollen. An die Wurzel, die privatkapitalistische Verfügung über das Gemeingut Boden, reichen ihre Ideen noch nicht. Und wie verträgt sich die neue Abgabe mit der erst kurz vor Weihnachten beschlossenen komplexen Reform der Grundsteuer, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Diese gilt erst in 5 Jahren, weil 36 Millionen Grundstücke und Immobilien neu bewertet werden müssen. Die Reform enthält zudem eine Grundsteuer C, mit der Kommunen nun Wertzuwächse auf Bauland besteuern dürfen. Es erstaunt, dass die SPD eine neue Steuer fordert, ohne die Wirkung der Reform abzuwarten. Die Idee der Grünen, durch ein Pfand auf Tablets und Handys die Recyclingquoten zu erhöhen, wird nach Einschätzung der Neuen Osnabrücker Zeitung das Problem nicht lösen. Denn Handys machen nicht die große Masse am Elektroschrott aus. Interessanter ist eine andere Forderung. Elektronische Geräte, ob Smartphone oder Kühlschrank, sollten so konstruiert sein, dass Reparaturen einfacher möglich werden. Das verlängert nicht nur die Lebensdauer des Produkts. Wenn verschiedene Komponenten besser voneinander zu trennen sind, macht das die Wiederverwertung insgesamt effektiver. Die Rheinische Post aus Düsseldorf hat eine Reihe von Forderungen im Interesse des Klimaschutzes, unter anderem diese. Deutschland und die EU müssen durchsetzen, dass CO2-Dumping auf globaler Ebene verhindert wird. Die EU wird Einfuhrzölle auf Produkte einführen müssen, die nur wettbewerbsfähig sind, weil deren Produzenten keine CO2-Abgaben zahlen. Das wäre eine Abkehr vom Ziel des immer offeneren Welthandels, würde aber die hiesige Wirtschaft indirekt beim grünen Umbau schützen und wäre der einzige Weg, um Länder wie Brasilien zu einer ökologischeren Wirtschaftsweise zu zwingen.
Und mit diesem Blick auf Wirtschaft und Ökologie endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über die afrikanische Schweinepest und wie sich das Bundesland Niedersachsen darauf vorbereitet. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.